Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthoff.
Hallo, liebe Kampfsportfans. Ja, und hi, grüß dich, Carsten. Es ist schön, dich heute zu sprechen, weil ich habe so viele Fragen an dich. Es gibt so viel, was wir besprechen müssen. Und die erste Frage, die ich habe, bist du schon genauso aufgeregt wie ich?
Absolut. Ey, ich kann es kaum erwarten. Das ist mal wieder so ein Event. Da war ich zuletzt bei McGregor gegen Poirier so gehypt. Okay. Das war jetzt auch erst im Januar. Ist klar, dass das nicht lange her ist, aber welches Event vor McGregor vs. Poirier, welches Event davor war man so lange gehypt auf ein Event? Ah, Mann, ich freue mich wirklich. Und drei Titelfights, eine richtig geile Maincard. Wir haben ja nicht nur Titelfights, wir haben auch Thiago Santos gegen Rakic. Wir haben Makhachev, der kämpft. In den Prelims Dominic Cruz. Ey, Wahnsinn.
Ja, also unglaublich. Das ist ein Leckerbissen für jeden Kampfsportfan. Und wir werden ja gleich im Podcast über die einzelnen Kämpfe sprechen. Ich bin so unentschlossen. Ich bin so gespannt, was du denkst, wer gewinnen wird. Also ja, eine Hammerfolge heute, wo wir mit Sicherheit in die Details gehen werden. Und ich glaube, am Ende werden wir wieder komplett falsch liegen. Und bestimmt kommt wieder alles ganz anders, als wir es heute voraussagen, oder?
Ja, das sowieso. Du kennst uns ja.
Ja, aber wir sind so mies, wie alle anderen Berichterstatter auch. Wir sind genauso mies wie so mies sind wir nicht. So mies wie Andreas Graniotakis sind wir nicht.
Ah, Matthias, wir mögen Andreas, ne? Nicht, dass das hier ich immer noch falsch versteht. Der Podcast-Beef.
Ich habe letztens telefoniert, also.
Der Podcaster-Beef in Deutschland.
Nein, Andreas ist jetzt wirklich in der Stimme. Marc Bergmann ist viel schlechter. Nee, der hat das letzte Mal hat er ja gewonnen in ihrem Wettstreit da. Und da hat ja der Andreas versagt.
In ihrem Tippspiel meinst du?
Ja, in deren Tippspiel. Ja. Gut, dass wir sowas nicht machen, weil wir würden beide keine Punkte kriegen.
wir würden wahrscheinlich ausmachen, wer hat die meisten falschen Tipps und nicht wer hat die meisten richtigen.
Ja, das wäre interessant, ja. Ja, aber lass uns doch, wo wir gerade beim Tippen sind, über das letzte Wochenende sprechen. Ich glaube, da lagen wir beide richtig, oder?
Ja, es war jetzt zwar nicht der spektakulärste Kampf, muss man zugeben, aber Gahn hat gezeigt, dass er schlau ist, dass er intelligent ist. Und Rosenstruik hat gezeigt, dass die Fragestellung, wie er auf Platz 3 in den Rankings sein kann, berechtigt ist. Also irgendwie lagen wir doch richtig.
Das stimmt, da lagen wir ausnahmsweise mal wirklich richtig. Wir konnten uns beide nicht erklären, warum er so weit vorne ist in den Rankings. Zum Beispiel vor einem Volkov. Und ja gut, jetzt ist er ein klein bisschen abgerutscht. Ich meine, jetzt mittlerweile wäre er hinter Volkov und Cyril Gane oder Garnet oder wie auch immer, ist ja Franzose, der ist jetzt nach vorne gerutscht. Der Präsident Dana White hat ihn ja kritisiert für seine Performance. Gut, wie du schon sagst, es war jetzt nicht der aufregendste Kampf. Aber er hat sein Ding durchgezogen, er hat schlau gekämpft, er hat natürlich ein bisschen Respekt gehabt vor den Knockout-Qualitäten eines Jairzinho Rosenstruiks. Letztendlich hat er gewonnen, er ist nach vorne gekommen und der ist ja auch noch nicht so lange in diesem MMA-Business drin, auch noch ein ziemlich junger Kerl, ne? Ich glaube Anfang 30.
Ja, ich erinnere mich noch, vor ein, zwei Jahren hat mir jemand noch bei Twitter eine DM geschrieben, hat gesagt, hey, ich habe hier euren Runde 5 Podcast gehört. Da hat Gahn bei den Prelims gekämpft. Und da hat er gesagt, hey, ich habe euren Podcast gehört. In den Prelims kämpft ein Schwergewicht, ein Franzose. Behaltet den auf jeden Fall im Auge. Und jetzt, ein, zwei Jahre später, hat Gahn einfach das Main Event gemacht. Das ist krass.
Ja, und der hat ja 8 Profikämpfe oder was, ne?
Er steht jetzt 8-0, meine ich. Ja, hat er nicht mit 24 oder so erst mit Kampfsport angefangen, habe ich gelesen?
Ja, da gibt es diese Geschichten, dass er wirklich erst sehr spät zum Sport gekommen ist und das ist jetzt wirklich so ein Senkrechtstarter. Also der ist wirklich innerhalb kürzester Zeit jetzt in dieses Profigeschäft reingekommen. Also spektakulär, dass auch jemand mit so wenig Kämpfen dann schon in der UFC ist. Ich meine, er hat ja nur 3 Kämpfe gemacht in namhaften Organisationen als Profi. Und dann den 4. Kampf hat er schon in der UFC gemacht. Also das finde ich schon spektakulär. Und wenn es irgendwann mal die Zeit zulässt, dann würde ich mich freuen, wenn du da mal ein Video drüber machst auf deinem YouTube-Kanal. Ich denke, ein ganz interessantes Ding war da, so einen Aufstiegsbericht zu machen über diesen jungen Mann. Und wie gesagt, 30 Jahre, da können wir noch einiges von erwarten.
Das glaube ich auch. Ich würde jetzt gerne einen Kampf gegen Volkov sehen. Das wäre ja, das wär the fight to make eigentlich.
Zum Beispiel. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man ihn gegen einen Derek Lewis stellt oder gegen einen Curtis Blaydes.
Ja, aber Curtis Blaydes hat eben erst verloren.
Ja, schon. Aber die sind halt in der Rangliste immer noch vor ihm und die müssen ja auch irgendwie beschäftigt werden. Was willst du jetzt mit einem Curtis Blaydes machen oder mit einem Derek Lewis?
Der Derek Lewis will ja gegen Overeem.
Das stimmt, ja. Das wäre für ihn halt nochmal vielleicht ein guter Payday. Ne?
Ja, ja. Ein großer Name, ne?
Ja. Aber für Garn ist jetzt letztendlich eigentlich schon, ja, da kommt ja jetzt nicht mehr viel. Ja. Ich meine, jetzt ist hier, Ngannou liegt vor ihm, Stipe ist vor ihm, die sind beide für ihn unerreichbar. Die werden den Titel erstmal unter sich ausmachen. Ich bin mal gespannt, aber rein theoretisch ist der Junge noch ein, maximal zwei Kämpfe von dem Titelkampf weg.
Ja. Also im Heavyweight heißt das noch knapp 3 Jahre.
Oder stellt man ihn gegen einen John Jones?
Interessant wäre der Gedanke, dass man sagt, Garn gegen den Sieger, gegen den Verlierer von Stipe versus Ngannou, weil der Sieger von dem Kampf trifft ja auf John Jones. Sagen wir mal, ein Ngannou verliert, Ngannou gegen Garn, das wäre schon ein geiles Ding. Ich habe nur Schiss, dass die UFC da ein bisschen voreilig wieder mit ihm handelt, ja, und ihn dann verfüttert. So, muss nicht sein.
Dass er dann ganz derbe mal zum ersten Mal K.O. geht. Und dann, ja, es bleibt spannend um den jungen Mann. Also ich freue mich drauf und ja, schauen wir mal, wie es mit der Karriere weitergeht.
Aber Matthias, ich glaube, die Leute warten schon auf unsere Predictions.
Meinst du, das ist das spannende Ding? Ja, müssen wir dann die Fight Night abschließen. Ich glaube, so viele Megakämpfe waren da jetzt auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass so viele unserer Zuhörer die ganze Fightcard geschaut haben. Es war noch ein toller Kampf, den kann man noch ganz kurz erwähnen. Der hat mir gut gefallen. Das war, lass mich überlegen, war das Munoz gegen Rivera, oder?
Ja, genau.
Wo Rivera diese brutalen Low-Kicks abgeschossen hat und wir eigentlich das Gleiche gesehen haben wie bei Conor McGregor, ne?
Mit den Calf-Kicks?
Ja.
Ja.
Das gleiche Ding. Und Munoz. Was, Munoz? Jetzt muss ich gerade überlegen, dass ich die beiden nicht verwechsle.
Munoz hat die Kicks verteilt. Und viele haben gesagt, viele haben das sogar kritisiert. Viele haben gesagt, sie hätten den Kampf lieber ohne diese Calf-Kicks gesehen.
Tja, aber so funktioniert es halt nun mal nicht. Das wäre genauso, als würde ich sagen, ja, ich hätte jetzt gerne den Kampf bei Khabib gegen Conor ohne Ringen gesehen. Das ist aber nicht MMA, das ist halt ein bisschen anders, ne?
Ja.
Und Munoz hat das clever gemacht. Ich fand den schnell, explosiv. Und diese Kicks, diese Low-Kicks waren brutal. Ich meine, er hat jetzt zwei Niederlagen gehabt gegen Frankie Edgar und gegen Sterling. Der Sieg war also auch für ihn wichtig. Und ich finde, er hat das spitze gemacht. Es war ein geiler Kampf, war gut anzusehen und man hat bei Rivera gesehen, er hatte auch kein Mittel gegen diese Low-Kicks oder Calf-Kicks, wie auch immer.
Doch, Wahnsinn, ne?
Und man hat da auch wieder gesehen, wie brutal weh das tut, oder? Also mir hat ja dann nachher, nachdem so 13, 14 Kicks da unten eingeschlagen sind, hatte ich das Gefühl, mir tut auch das Bein weh. Vom Zuschauen, oder?
Ja, ja. Ja.
Hast du gedacht, wow, tut weh. Ne? Dann ja, zwischendurch Eisbeutel drauf, was sich dann auch nicht rettet. Das war schon brutal. Also ein schöner Kampf.
Auch Fight of the Night, ne?
Fight of the Night gewesen, genau. Ja, aber jetzt lassen wir es krachen. Jetzt haben wir natürlich viel zu besprechen.
UFC 259, 3 Titelfights. Plus, Mensch, Matthias, wir haben letztens ein ganz, ganz besonderes Jubiläum verpasst.
Echt? Haben wir das?
Ja, das 2-jährige Prag-Jubiläum. Ich bin tatsächlich drauf gekommen, weil dort war ja im Main Event Blachowicz gegen Thiago Santos.
Jetzt sind und wieder, der hat da gewonnen.
Ja, da hat Thiago Santos Blachowicz ausgenockt, ne? Und umgekehrt. Nee, da wurde Blachowicz von Santos ausgenockt. Sorry, falls ich das gerade vertauscht habe.
Richtig.
Da hast du ja noch so geschwärmt, weil Thiago Santos ja im Rückwärtsgang diesen Knockout geschlagen hat.
Ah, war wunderschön. Und das war auch meiner Meinung nach die letzte Niederlage von Blachowicz.
Meine ich, ja. Aber da sieht man auch...
Danach hat er nur noch gewonnen. Das war zwischendurch so der einzige, wie soll man es nennen, Schandfleck oder wie auch immer, den er seit langem da hatte. Und gegen Santos darf man auch mal verlieren, oder?
Natürlich, gegen den darf es auch mal K.O. gehen. Gar keine Frage. Ich meine, der Typ hat eine Split-Decision gegen Jones gemacht. Verloren, aber es war eine Split-Decision. Und ja, da sieht man aber auch, wie schnell sich die Karten wenden können. Damals hat Thiago Santos ihn ausgenockt und jetzt steht Blachowicz im Main Event gegen Adesanya. Adesanya, der hier Double-Champion werden will.
Ja, es ist spektakulär und da muss man natürlich an der Stelle sagen, Thiago Santos hat natürlich ein bisschen Pech gehabt. Er hat wirklich schwere Verletzungen gehabt an beiden Knien. Das hat ihn stark zurückgeworfen und ich bin mir ein bisschen unsicher, ob er zurückkommen kann. Er hat einen schweren Start gehabt gegen Glover Teixeira, hat dann da mit Submission verloren. Ist er der Alte und hat er eine Chance gegen Rakic? Ich weiß es nicht. Ich wollte noch mit einem Kumpel von mir telefonieren, weil ein Freund von mir trainiert mit Thiago Santos zusammen.
Mhm.
Der bereitet ihn vor auf diesen Kampf. Anscheinend im American Top Team. Ich habe viele Bilder gesehen, die er gepostet hat und habe das auf Instagram mir angeschaut, habe es aber jetzt leider versäumt. Ich habe zwischendurch mal kurz mit ihm geschrieben, hatte jetzt aber nicht die Möglichkeit, mit ihm zu telefonieren und mal irgendwelche Insider-Informationen aus ihm rauszulocken. Auf der anderen Seite, was wird er mir erzählen? Er wird mir erzählen, ja, Thiago ist topfit und will gewinnen und brutal und wenn er mit ihm trainiert, wird er wahrscheinlich nichts Schlechtes über ihn sagen oder wird mir erzählen, welche Wehchen hat, wie auch immer.
Ja, natürlich. Klar.
Ja, aber es war schön zu sehen, wie die beiden da trainiert haben. War anscheinend eine gute Stimmung. Also es scheint Santos gut zu gehen. Aber wie gesagt, ist er der Alte. Und dann hat er auf der anderen Seite einen jungen, aufstrebenden, brutalen, deutschsprachigen Kämpfer, der richtig heiß darauf ist, sich den Titel zu holen. Der auch schon schwere Verletzungen hatte. Also ich weiß, dass Rakic auch schon einen Kreuzbandriss hatte, sich da auch wieder zurückgekämpft hat. Das heißt, wir haben hier zwei Kämpfer, die von mir den allergrößten Respekt kriegen, die ich beide auch richtig gerne sehe. Also ich finde beide Kämpfer richtig super, die machen richtig Spaß. Ich schätze beide auch als sehr, sehr stark ein. Ich schätze beide so stark ein, dass sie auch jederzeit einen Titelkampf gewinnen könnten. Also ich bin der Meinung, an einem guten Tag kann sowohl Rakic als auch Santos Blachowicz schlagen. Spannend wird es halt jetzt, wer in dem Event als Sieger hervorgeht. Hast du einen Tipp, eine Meinung?
Entgegen vieler Meinung denke ich, dass dieser Kampf auf dem Boden ausgetragen wird. Ich denke nicht, dass Rakic da großartig striken möchte gegen Thiago Santos.
Wow.
Ist das gewagt?
Rakic kommt aber ursprünglich aus dem Kickboxen, oder? War der nicht erst Kickboxer und ist dann ins MMA?
Ich meine ja, aber er hat gegen Anthony Smith richtig gut ausgesehen.
Das stimmt, ja. Da hat er auch wirklich Bodenqualitäten gezeigt. Also ich glaube schon, dass er mittlerweile ein sehr kompletter, guter Kämpfer ist. Auf der anderen Seite, Thiago Santos ist bekannt natürlich für seinen Dampfhammer. Ich meine, er hat ja einen Hammer auf die Brust tätowiert.
Genau.
K.O.-Schläger. Aber ich habe gesehen bei meinen Kumpeln auf Instagram, dass sie halt auch sehr viel Bodenkampf gemacht haben. Also auch sehr viel BJJ gemacht haben. Und mein Kumpel, der mit ihm trainiert, das ist ein BJJ-Spezialist. Also ein mehrfacher World Champion und Schlag mich tot. Also einer, der da mit Titeln zugedeckt ist. Also anscheinend sind die auch dafür gewappnet.
Ich denke aber, ja, es ist schwierig. Ja, vielleicht, weil man auch davon ausging. Vielleicht, weil man genau das erwartet hat. Aber ich meine, Thiago Santos sah ja im Stand nicht schlecht aus gegen Teixeira. Hat er nicht 2-3 Knockdowns verpasst? Und dann ist Thiago Santos ja hinterhergerannt und wurde submitted.
Also Ein Vorteil, den ich hier halt sehe, also ich finde beide relativ ausgeglichen von ihren Fähigkeiten her. Aber ein Vorteil, einen ganz klaren Vorteil, den ich hier sehe, Alexander Rakic ist halt eine Ecke jünger. Thiago Santos hat halt einfach schon mehr Kilometer auf der Uhr. Und du weißt ja, wie das ist mit den frischen, hungrigen Leuten. Die haben meistens schon einen Vorteil. Und Rakic ist jetzt nicht mehr so neu, dass man sagen könnte, er hätte keine Erfahrung. Der hat schon Top-Leute gekämpft. Vielleicht sind das die 8, 9 Jahre, die es am Ende ausmachen.
Plus, Santos hatte halt auch diese heftige Verletzung.
Ja, die Verletzung ist kürzer her, weil der Kreuzbandriss von Alexander Rakic ist, glaube ich, länger her. Wir wissen halt nicht, wie sieht es im Training aus. Kann er Vollgas geben? Also Rakic scheint topfit zu sein und auch voller Selbstvertrauen. Ich habe jetzt leider keine Interviews von Santos gesehen oder gelesen. Schwierige Sache. Also ich bin hier wirklich ganz klar bei 50-50. Ich weiß es nicht, wer gewinnt.
Denke ich auch.
Ich weiß es echt nicht. Das ist ein ganz ausgeglichener Kampf. Aber ich glaube, das wird ein geiler Kampf.
Ja, das auf jeden Fall. Darauf können wir uns freuen. Das wird ein Kracher, auf jeden Fall. Dann haben ein richtiger
Kampf. Und wer auch da gewinnt, ja, wird irgendwann um den Titel kämpfen, denke ich.
Ja, wir haben aber auch einen Glover Teixeira erwartet, ne? Das darfst du ja nicht vergessen.
Der müsste eigentlich nochmal eine Chance bekommen, weil er halt auch schon so lange im Game ist, schon ewig dabei und der ist nie zu unterschätzen. Also da gebe ich dir recht, es ist gut möglich, dass der erst nochmal eine Chance bekommt, aber das heißt ja nicht, dass einer von den beiden dann nicht als Nächster an der Reihe steht. Also ich denke schon, wenn Rakic gewinnt, dann hat er eine richtig gute Chance, dass vielleicht schon sein nächster Kampf um den Titel geht.
Gut.
Und da sind wir schon bei der spektakulären Sache. Wir müssen natürlich erstmal gucken, ob Blachowicz überhaupt Titelträger bleibt.
Naja. Das ist immer, das ist bei Titelkämpfen immer so schwierig. Ich nehme da als Referenz ganz gerne Figueiredo gegen Moreno, denn da hat man ja auch schon gesagt, egal wer gewinnt, Cody Garbrandt bekommt als nächstes den Titelkampf und jetzt wurde ja letztens verkündet, im Juni gibt es den Rückkampf zwischen Figueiredo und Moreno. Ne? Stell dir mal vor, Adesanya gegen Blachowicz wird so ein richtig geiles Ding. Ja, dann kann Glover Teixeira nochmal warten, weil die werden dann erstmal sich einen Rückkampf liefern.
Definitiv. Also ich meine, das wäre ja dann auch verdient. Also wenn es wirklich so einen Knallerfight gibt und das ist natürlich noch Zahltag für die UFC, und Zahltag für beide Kämpfer. Und dann kann es durchaus passieren, wenn es jetzt kein eindeutiges Ding wird, dass wir das Gleiche nochmal sehen in ein paar Monaten.
Ja, absolut. Aber ich will noch nicht von dem ersten Kampf auf der Maincard in das Main-Event springen.
Okay, sondern ja, vollkommen richtig. Lass uns chronologisch weiterarbeiten.
Genau. Islam Makhachev gegen Drew Dober, es wird auch ein geiler Fight. Bei dem Lightweight, Drew Dober kennen die meisten wahrscheinlich von seinem Knockout gegen Nasrat Haqparast. Und Makhachev kennen die meisten einfach, weil er im Team von Khabib ist und Khabib auch ihn sehr, sehr stark promotet und ihn sehr, sehr stark lobt. Ne?
Ja, das ist schon ein richtig starker Mann. Ein richtig starker Mann. Wobei, ich finde, Drew Dober wird seine größte Herausforderung sein. Ich glaube, der stärkste Gegner, den er bisher kämpft. Und den sollte man auch nicht unterschätzen. Aber ich sehe hier eigentlich alle Vorteile bei einem Islam Makhachev. Und wenn Drew Dober gewinnen würde, wäre es für mich eine Überraschung.
Denke ich auch. Auch wenn Drew Dober jung ist, der hat auch richtig Bock. Darfst du nicht unterschätzen.
Ja, hast du auch wieder recht. Und was man auch sagen muss, mit Nasrat Haqparast hat er auch echt einen starken Gegner. Also der ist ja wirklich super. Also Nasrat, den finde ich wirklich spitze. Der hat richtig Feuer und auch Knockout-Power. Den musst du halt auch erstmal schaffen. Ne? Das war auch nicht schlecht. Also er hat jetzt 3 Kämpfe ineinander gewonnen. War davor auch gut dabei. Hat gegen Benil Dariush verloren, was jetzt keine Schande ist, weil der ist halt auch wirklich richtig gut in allen Facetten. Und es wird eine Herausforderung für Makhachev. Aber ich denke, Ich denke, der gewinnt das.
Dann blicken wir doch mal auf den ersten Titelfight des Abends.
Aber was denkst du denn?
Ja, ich denke auch tatsächlich, dass es Makhachev macht. Ja, ja, es ist der Favorit. Ich denke, ja, Rakic über Decision. Ich denke, Makhachev wird auch eine Decision. Das wird kein Finish.
Du denkst, Rakic gewinnt?
Genau, genau. Decision. Ja, ich gehe davon ganz viel Ring aus.
Ich denke es auch. Ich denke auch, dass Rakic nach Punkten gewinnt.
Ich bin ehrlich, ich bin aber auch, ich bin da nicht neutral. Klar, da ist ein Kämpfer, der spricht Deutsch. Das ist wie mit dem Bayern in der Champions League. Okay, du kannst Dortmund-Fan sein, aber wenn Bayern in der Champions League ist, dann bist du halt auch für die Bayern. Das ist halt dann so. Genau. Also er könnte da vermutlich sogar gegen Conor McGregor kämpfen und ich wäre tatsächlich dann einmal nicht für Conor.
Ah, sehr großzügig von dir. Aber wie gesagt, ich rechne beiden eine 50-50-Chance. Aber auf einen muss ich mich ja festlegen und ich denke auch, dass Rakic gewinnt. Wie gesagt, beim nächsten Fight denke ich dann Makhachev und dann wären wir schon beim ersten Titelfight, wie du eben schon angekündigt hast.
Genau. Piotr Jan gegen Aljamain Sterling im Bantamgewicht. Ich meine, endlich kommt es mal zu diesem Kampf auch. Der wurde ja, ich glaube, schon das dritte Mal, dass er angekündigt worden ist. Piotr Jan musste ihn absagen. Also ich weiß nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass einmal Piotr Jan aus familiären Gründen abgesagt hat. Und der Kampf dann verschoben worden ist. Jetzt sehen wir diesen Fight und es ist eigentlich ein richtig spannendes Ding. Ich muss sagen, auf der einen Seite Piotr Jan. Übrigens hat er auch in Prag damals gekämpft. hat natürlich ein sehr, sehr schönes Boxen. Also Piotr Jan, sein Striking ist wirklich schön. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, so gut kennen wir seinen Ring noch nicht. Und Aljamain Sterling, der kämpft unkonventionell. Aljamain Sterling kämpft sehr, sehr unorthodox. Und Aljamain Sterling, seine letzten Gegner waren allesamt stärker als die letzten Gegner von Piotr Jan. Muss man einfach dazu sagen. Klar hat Piotr Jan gegen einen Jose Aldo gekämpft. Aber ansonsten, wen hatte er dann noch so? Uriah Faber, John Dodson. Das sind jetzt nicht die Top-Contender in der Gewichtsklasse. Und auf
und?
Der anderen.
Entschuldigung.
Auf der anderen Seite, Sterling hat auch gegen einen Marlon Moraes. Okay, Marlon Moraes, da wurde Sterling auch böse ausgenockt. Aber Sterling hatte die größere Competition im Bantamgewicht in meinen Augen.
Ja, alles vollkommen richtig gesagt bis hierhin. Jan ist mit Sicherheit super Boxer. Der hat die russische Grundschule, das sieht man. Da passt jeder Fauststoß wirklich aufs Auge oder auf die Nase. Das ist ganz sauberes Boxen, hartes Boxen, konditionell super stark. Auf der anderen Seite, das Striking von Aljamain Sterling, boah, da schüttelst dich manchmal als Kampfsportler, als Trainer, weil er halt sehr offen ist, seine Deckung sehr stark vernachlässigt. Also er ist da schon anfällig gegen einen Knockout. Und wenn Petr Jan da explosiv reingeht, schnelle Hände schlägt, dann kann so ein Sterling auch mal richtig schnell K.O. gehen. Also die Gefahr besteht. Auf der anderen Seite, Aljamain Sterling, von Kind auf super Ringer, ein richtig geiles BJJ mit seinem Trainer Matt Sierra, mit Sicherheit einen, der alle Tricks und Finden und wirklich auch ihn 100% vorbereiten wird, da bin ich mir auch sicher. Man wird hier, glaube ich, darauf schauen müssen, wer seinen Stil am ehesten durchsetzen kann. Wenn die im Stand kämpfen, dann befürchte ich, dass Petr Jan Aljamain Sterling sogar ausknocken kann, weil Sterling einfach zu offen ist bei seinen Box- und Kicktechniken. Geht's auf den Boden? Petr Jan hat mit Sicherheit noch nie einen gehabt, der am Boden so stark ist wie ein Aljamain Sterling. Genau. Da ist jetzt Ring oder BJJ, der Typ ist am Boden der Hammer. Und der würde es auch schaffen, einen Petr Jan zu submitten.
Ich meine, Sterling hat ja auch letztens, also was heißt letztens, Sterling hat ja letztes Jahr auch gegen einen Corey Sandhagen gewonnen. Corey Sandhagen, über den man jetzt gerade sagt, der bekommt danach den Titelkampf. Ne?
Ja.
Also.
Ja, und Sandhagen ist auch ein super Boxer und Kicker. Der hat auch den Pedro Munhoz geschlagen, auch ein super Boxer und der auch kicken kann. Ein Jimmy Rivera, also er hat schon mit Leuten gekämpft, die richtig gut schlagen und treten können. Aber Petr Yan ist nochmal echt gefährlich. Aber du hast echt einen wesentlichen Punkt gesagt. Aljamain Sterling hat jetzt in der Vergangenheit, obwohl Petr Yan hat auch John Dodson gekämpft, Jimmy Rivera hat auch gekämpft.
Aber John Dodson war ja schon washed. Also.
Ja, Uriah Faber war natürlich auch so toll, Faber ist. Ich habe den immer sehr gerne kämpfen sehen. Ich mag den Typen. Aber da war er halt auch schon alt, ne?
Ja, Aldo ja eben auch. Man muss auch dazu sagen.
Ja, und Aldo ist nicht alt. Man denkt nur immer, Aldo wäre alt.
Ja, das stimmt.
Davon tut man sich ja immer, ne? Ich habe gerade gestern mit einem Kumpel gesprochen, der dachte, oh, boah, der Aldo, der muss schon 40 sein. Nee, der ist erst 34. Der ist noch gar nicht so alt. Aber natürlich schon auf der Uhr. Viele, viele, viele Kämpfe da. Also kampfsportmäßig gesehen ist der natürlich schon alt.
Das ist aber immer öfter so, ne? Ich meine, mich hat es überrascht, als ich erfahren habe, dass Robert Whittaker jünger ist als Adesanya.
Ja, ja.
Da denke ich auch so, hä? Warte mal, jetzt echt?
Ja, manchmal ist man echt erschrocken, ne?
Man muss auch dazu sagen, klar, die größere Competition hatte Sterling, okay, ne, Petr Yan hat halt gegen die Gegner gekämpft, die er bekommen hat, aber Petr Yan hat seine Gegner natürlich auch zerfetzt, auf gut Deutsch. Also, der sah da richtig, richtig gut aus. Ist jetzt nicht so, als ob er mit Mühe und Not nur gegen einen Uriah Faber gewonnen hat, sondern der hat ihn da outboxed, der hat ihn zerstört, genau. Muss man auch dazu sagen, ne? Du kannst jetzt nicht nur sagen, oh, guck mal, der gewinnt gegen die Alten, aber er gewinnt ja auch richtig, richtig gut. Wenn es halt auch gegen die Alten ist. Also ich denke tatsächlich, dass Sterling dieses Ding machen wird.
Ja, auch hier, wie gesagt, ich bin ganz ehrlich zu unseren Zuhörern. Auch hier weiß ich es echt nicht. 50-50, habe gestern noch mit einem Kumpel drüber diskutiert. Wir haben noch ein bisschen UFC uns angeschaut und beide haben uns sehr gut gefallen. Wenn ich mich jetzt festlegen muss, und das muss ich ja, würde ich tatsächlich... Ah nee, du tippst auf Sterling.
Genau.
Dann muss ich eigentlich mal auf Petr Yan tippen, sonst tippen wir immer die gleichen.
Ja.
Ich tippe mal auf Petr Yan. Und wenn er gewinnen sollte, dann denke ich, wenn durch K.O.
Stell dir mal vor, es werden alles Decisions. Das Event geht ja bis 8 Uhr morgens dann.
Ja.
Drei Titelkämpfe.
Ja, dann kannst du gleich brunchen. Kannst du gleich Mittagessen machen.
Mittagessen machen. Aber dann erst, wenn Adesanya anfängt.
Genau.
Ja. Ja, gut. Co-Main-Event, ja, ich bin ja echt, da fehlt mir die Spannung. Nunes, das Ding ist geritzt, also es ist ein unnötiger Kampf. Was ich geil finde, ist, es gibt ja demnächst hier Weili Zhang gegen Jessica Andrade und Valentina Shevchenko gegen Jessica Andrade und Weili Zhang gegen Rose Namajunas, glaube ich.
Das ist schon wieder spannender.
Das sind richtig geile Frauenkämpfe. Also da kann man sich wirklich drauf freuen. Ja, und dann gibt's halt Amanda Nunes gegen Megan Anderson. So. Ja, also, who halt, cares?
Was mich halt wundert, ich habe die Megan Anderson in den Ranglisten gar nicht gefunden.
Es gibt ja keine Rangliste im Ich glaube, Nunes verteidigt hier im Federgewicht. Das ist doch die Gewichtsklasse, die gab es damals extra für Cyborg.
Gibt's ja nicht, die Gewichtsklasse, die ist ja leer. Also.
Ja, da gibt es einfach nicht genug Kämpferinnen.
Aha, okay. Ja, siehst du, wieder was dazugelernt.
Aber ich guck mal kurz. Nee, also Megan Anderson ist ja auch nicht in den Top 15 Pound for Pound. Und guck mal.
Ich habe die nirgendwo so richtig gefunden.
Top 15 Pound for Pound. Platz 12. Yan Xiaonan. Wer ist das denn?
Hä?
Schau mal die Frauenrangliste hier. Pound for Pound.
Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Holly Holm auf Platz 8. Da hat sich aber wieder jemand einen Titelkampf verdient.
Ja, diese Asiatin, diese Yan Xiaonan. Ich glaube, ich habe die mal kämpfen sehen, aber. Ja, Ja, gut, aber das Frauenproblem haben wir ja schon öfter angesprochen. Du hast halt so 3, 4, die sich absetzen und die anderen gewinnen mal, verlieren mal. Da ist immer so offen, wie es ausgeht, oder?
Ja, aber diese, also Shevchenko gegen Andrade und Rose gegen Weili Zhang, ey, das sind richtig geile Kämpfe. Ne? Kann man nicht sagen. Auf die kann man sich freuen.
Ja, ja.
Aber, ey, wen, ey, also, ich weiß auch nicht, warum das Co-Main-Event ist, ehrlich gesagt.
Boah, das kann ich ja auch nicht erklären. Vielleicht brauchen die zwischendurch ein bisschen Zeit für Werbung oder sowas. Ich kann es nicht erklären.
So blöd das klingt.
Ist es auch so ein Gleichberechtigungsding, so ein Frauenquotending.
Ja, aber
so.
Es ist ja kein spannender. Das ist doch dasselbe, als ob ich jetzt Usman. Lass mich kurz die Rankings öffnen. Ich brauche jetzt einen Kämpfer, der nicht in den Rankings ist. Tja. Ja, guck mal, ich mache jetzt hier Weltergewicht. Usman gegen Robbie Lawler.
Ach komm, das wäre aber schon.
Ja. Was wäre das?
Banda als Megan gegen.
Ja, ich stell mal im Federgewicht, ja. Stell mal Volkanovski. Ey, gegen Mopsa Evloev vor.
Den kenne ich gar nicht.
Da könnte sich ja keiner drauf hypen.
Ja, das ist keine Ahnung. Vielleicht soll Amanda Geld verdienen. Auf der anderen Seite, wenn Megan Anderson das Ding natürlich gewinnt, weil Amanda Nunes das zu locker nimmt und mit dem Baby beschäftigt ist und denkt, sie macht einfach mal Urlaub in Vegas, dann ja, wäre es halt eine riesen Überraschung. Also vom Prinzip her hat Megan Anderson ja nichts zu verlieren. Das
ja,
Es ist halt ein blöder Kampf.
Ja, ja, absolut. Ja, es ist so ein Kampf, wo man eh davon ausgeht, dass sie gewinnt.
Ja.
Ich meine, ich wette bei den Buchmachern, du kannst ja in Deutschland nicht mehr auf MMA tippen, ne? Aber ich wette, wenn du auf diesen Kampf wetten könntest, da kannst du 100 Euro einsetzen und hast immer noch 10 Cent verlierst du wahrscheinlich.
Ja.
Einfach weil sie eine so hohe Favoritin ist.
Ja. Das, wie gesagt, das wäre ein Riesending, wenn die Megan Anderson da gewinnen würde. Und ich glaube, wir beide sind uns einer Meinung, das wird nicht über die 5 Runden gehen. Amanda Nunes wird das vorzeitig beenden.
Ja, ja, ja.
Das wäre mein Tipp.
Gut. Was aber schon spannender ist, ist das Main Event. Israel Adesanya gegen Jan Blachowicz. Puh.
Ja, das ist doch ganz klar, wer da gewinnen wird. Da wird ein Champion gewinnen.
Ja. Da wird. Ja, aber die Frage ist: Wird da jemand seinen Gürtel verlieren oder nicht?
Also, Gürtel verlieren kann ja nur Jan Blachowicz.
Ja, ne? Sowieso. Ja, ja, klar.
Vielleicht müssen wir das den Leuten auch nochmal erklären, die nicht so in der Materie drin sind. Da kämpfen jetzt 2 Champions gegeneinander: Jan Blachowicz, der eine Gewichtsklasse über Adesanya ist, im Halbschwergewicht, und Adesanya, der im Mittelgewicht ist. Und ganz oft werde ich wieder gefragt, warum, wenn Blachowicz gewinnt, der nicht auch 2 Titel hat. Das hängt einfach damit zusammen, dass die beiden ja in der Gewichtsklasse von Jan Blachowicz kämpfen. Das heißt, es geht um den Titel des Halbschwergewichts-Champions. Wenn Blachowicz den Titel von Adesanya haben wollte, müsste er abnehmen und eine Gewichtsklasse runtergehen. Und der Kampf müsste im Mittelgewicht stattfinden. Dann könnte Jan Blachowicz auch einen 2. Gürtel gewinnen. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Kämpfern, warum Israel Adesanya einen 2. Gürtel gewinnen kann und Jan Blachowicz nicht.
Ja, und jetzt nenn mir aber den Grund, warum Adesanya ihn nicht gewinnen wird.
Das ist deine Prognose. Also ich entnehme deiner Stimme, dass du meinst, dass Jan Blachowicz gewinnt.
Du kennst die Geschichte, ne? Herz sagt eine Sache, Kopf sagt andere Sache. Ich muss ehrlich sein, ne? Wenn man sich Adesanya anguckt, er ist einer der, also kämpferisch, einer der besten überhaupt. Wenn nicht sogar der beste Kämpfer aktuell in der UFC. Natürlich.
Wie, jetzt haust du
nach aber einen? Nach Conor McGregor natürlich.
Natürlich nicht.
Aber wir dürfen nicht diesen Faktor Gewichtsklasse unterschätzen. Das heißt, Adesanya geht hoch, aber ein Blachowicz hat viel mehr Wumms in den Fäusten als ein Whittaker. Das darfst du nicht unterschätzen. Und wenn bei Blachowicz, wenn da mal eine Faust eintrifft, da knallt dir das viel mehr rein als im Middleweight.
Ja, aber glaubst du jetzt wirklich, meinst du, es macht so viel aus? Meinst du jetzt wirklich, ein Jan Blachowicz schlägt so viel härter als ein Paulo Costa oder ein Robert Whittaker? Meinst du es wirklich? Macht es so viel aus?
Ja.
Kann ich eigentlich beantworten, ne?
Macht schon was aus. Ich meine, bei McGregor ging das ja schief mit dem Wechsel. Er wurde Champion, aber hat danach 2 Kämpfe im Lightweight verloren. Was ist mit Cormier? Cormier ging auch hoch, wurde Champion und hat dann 2 Kämpfe danach verloren.
Hat aber auch gewonnen.
Ja.
Oh, hat vorher lange Zeit im Schwergewicht gekämpft, lieber Carsten.
Früher, ja, ich rede aber nur von diesem, nicht hier Strikeforce 2008. Sondern ich meine schon die aktuellen Dinger.
Mich ärgert das jetzt ein bisschen, dass du tippst, dass Jan Blachowicz gewinnt. Weil ich dachte eigentlich oder hatte die Hoffnung, dass du sagst, Israel Adesanya gewinnt. Weil ich wollte eigentlich sagen, dass Blachowicz gewinnt.
Die Frage ist einfach, wir haben zu wenig von Adesanyas Ground Game gesehen, weil er es immer schafft, Takedowns abzuwehren. Unterschätzt mir auch mal Blachowicz sein Ground Game nicht. Ey, ich finde, dieser Physis-Unterschied, der wird total gern unterschätzt von den Leuten.
Also Blachowicz ist ein Tier. Ja. Ich glaube, er hat richtig, man sagt ja immer dieses Polish Power oder so, ne? Das hat er aber wirklich. Also das ist
so ein Ostblock-Typ halt.
Ja, also, und ich finde, er hat auch nicht diese, jetzt nicht falsch verstehen, aber oftmals hast du ja so bei amerikanischen Champions so eine gewisse Überheblichkeit und Arroganz. Und ich glaube, die bringt er nicht mit. Ich glaube, das ist so ein richtig harter Arbeiter. Der hat schon oft verloren. Der weiß, worum es geht. Und der ist on point, ey. Also ich glaube, das ist ein richtig harter Hund, der Blachowicz.
Man sagt ja immer so diese Ostblock-Mentalität.
Ja.
Sagt man doch auch bei Stipe.
Genau.
Das ist ja auch hier kroatische.
Ne? Ja, und die Polen haben ja wirklich im MMA mittlerweile einiges aufgebaut. Also wirklich eine starke Organisation mit starken Kämpfern.
Ja, oder auch Joanna Jędrzejczyk in der UFC. Ja. Also, unterschätzen wir mal, ich denke, das ist ein ganz großer Faktor. Dieser Unterschied im Gewicht. Ich muss aber auch dazu sagen, ne, rein Fight, was Fight IQ und Striking angeht, sehe ich Adesanya meilenweit vorne.
Das ist ein anderes Ding. Ich meine, wir hatten auch alle Angst, als er gegen einen Paulo Costa gekämpft hat. Da haben wir ja auch gesagt, oh, jetzt kommt einer, der hat Bums und hin und her. Aber was hat er mit Paulo Costa gemacht? Hat ihn richtig alt aussehen lassen. Die ganze Power, und Paulo Costa sieht ja aus wie ein Modellathlet, und er hat Power, das ist ohne Frage, aber die ganze Power hat ihm nichts genutzt, weil Israel Adesanya einfach so schnell auf den Beinen war, so präzise war und einfach seinen Fight-EQ voll ausgespielt hat. Und wir haben natürlich hier mit ein Israel Adesanya, das ist auch ein Arbeiter. Ich glaube, der macht nach außen hin viel Show, aber der Typ weiß, was es heißt, arbeiten zu müssen. Ich schätze beide als wirklich starke Kämpfer ein, die sich auch top vorbereitet haben, die wirklich im Training an ihre Grenzen gehen und wissen, wo sie hinwollen. Ein Israel Adesanya, der ist noch nicht fertig. Ich glaube, der will wirklich Geschichte schreiben in diesem Sport. Deswegen, es wird ein mega spannender Kampf. Also ich finde beide Kämpfer wirklich, wirklich Hammer.
Ja, also ich denke, wenn Adesanya es schafft, Blachowicz insofern auf Distanz zu halten, dass Blachowicz kein Takedown gelingt und er mit seinem Strike nicht durchkommt, dann wird er gewinnen. Ja gut, ist ja auch eine tolle Logik. Ne? Also dieses, ja, wenn Blachowicz nichts macht, dann verliert er. Ja, ne? Das ist so eine tolle Argumentation von mir, aber ja, also Blachowicz hat halt so ein hölzernes Striking einfach, das habe ich schon oft gesagt. Es hat auch ein Calvin Gastelum. Calvin Gastelum ist teilweise richtig gut durchgekommen. Und Blachowicz kann ja auch was einstecken. Der steckt die Dinger im Halbschwergewicht ein, ey. Klar, irgendwann ist er gegen Thiago Santos zu Boden gefallen, aber Thiago Santos hat auch mehr Wumms, finde ich, als ein Adesanya. Adesanya zermürbt dich, der ist präzise. Adesanyas Striking ist einfach wahnsinnig stark, auch besser als das von Blachowicz. Aber Blachowicz muss sich auf diese körperliche, auf seinen körperlichen Vorteil berufen, denke ich. Das, also, ne, Blachowicz hat mehr Wumms als die vergangenen Gegner von Adesanya.
Mhm. Wobei Israel Adesanya hat natürlich diesen langen, drahtigen, schlaksigen Körper. Man unterschätzt das so ein bisschen. Ne? Man hat ja auch eine Blaupause mit John Jones. John Jones hat ja auch diesen eher drahtigen, schlaksigen Körper, aber trotzdem eine extreme Kraft. Ne? Ich glaube, Israel Adesanya wird da oft unterschätzt. Auch wenn er so drahtig aussieht, da steckt schon Power hinter. Und wie du schon treffend gesagt hast, er hat halt diese Präzision und dieses Auge in seinen Techniken. Blachowicz hingegen habe ich persönlich immer unterschätzt. Ich war ja auch der festen Überzeugung, dass Dominic Reyes den K.O. schlägt.
Das dachten wir alle, sind wir mal ehrlich.
Und dann erinnern wir uns gerne daran, wie die Nase aussah von Dominic Reyes. Die Nase war so krumm, also der, ne, der kann beim Starbucks um die Ecke riechen.
Ja. Ja.
Das Nasenbruch, also boah, wie es da eingeschlagen hat und auch die Kicks. Blachowicz hat da 2-3 Mal zur Rippe gekickt. Die Rippe war rot und blau.
Ja, schöne Kombination also, auch gehauen. Naja.
Da war ich echt baff. Da denke ich doch, leck mich doch am Arsch. Habe ich nie mit gerechnet. Nie mit gerechnet. Auf der anderen Seite, Israel Adesanya haben wir auch schon unterschätzt. Ja, gegen Paulo Costa haben wir alle gedacht, jetzt wird's eng. Gegen Joel Romero haben wir gedacht, oh jetzt, ne? Jetzt kann er zeigen, was er drauf hat im Ringen und jetzt geht's auf den Boden und der bricht ihm alle Knochen und ja, aber er war immer clever. Ja. Israel Adesanya kämpft sehr clever, muss man
genau,
schon sagen.
Genau.
Und hier haben wir halt einen Kampf, der Adesanya vielleicht auch ein bisschen liegt, weil er hat letztendlich nicht wirklich was zu verlieren. Das größere Risiko meiner Meinung nach hat Jan Blachowicz. Weil das hört sich immer so blamabel an, finde ich. Da kommt einer von einer anderen Gewichtsklasse hoch und knockt dich dann aus und hat dann 2 Gürtel. Das ist schon ärgerlich. Da baut sich schon ein bisschen Druck auf. Aber wenn Israel Adesanya verliert, dann wird man halt sagen, ja gut, das war jetzt nicht seine Gewichtsklasse. Das war ein bisschen zu viel Risiko. Also der Druck liegt in meiner Sicht mehr auf Jan Blachowicz.
Absolut. Es redet ja keiner mehr drüber, dass Holloway gegen Poirier verloren hat. Da haben alle gesagt, ja, oh, war halt Poiriers Gewichtsklasse und nicht Holloway seine.
Mhm.
Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Ja, Mensch, warten wir einfach mal ab. Ich denke, ja, Blachowicz macht das durch eine Decision. Matthias, was denkst du?
Ja, ich wollte das Gleiche sagen, wobei ich glaube, es gibt so eine Riesenüberraschung. Ich glaube, es gibt so ein Ding, wo wir dann beide wieder sagen, boah, wer hätte das gedacht? Und deswegen sage ich einfach mal Blachowicz durch K.O.
Dann würde ich sagen, freuen wir uns doch auf das Wochenende.
Samstag. Ja, aber wir sind fertig. Wir müssen ja noch, wir haben ja noch 2-3 gute Kämpfe auf der Karte.
Dominic Cruz haben wir noch, ne?
Dominic Cruz in den Vorkämpfen, in Prelims. Und Joseph Benavides auch noch.
Ach, gegen Askar Askarov meine ich, ne?
Wird auch noch ein richtig geiles Ding. Ja. Naja, auch ein Hammerfight. Also für die Insider, gut, die meisten werden jetzt nicht so auf der Kette haben, aber das ist ein richtig spannendes Ding, weil Askar Askarov, da haben wir auch einen von den russischen Kämpfern, wo man sich gut vorstellen kann, der holt irgendwann mal einen Titel.
Ja, hat sich auch eigentlich einen verdient gehabt, ne? Aber dann gab es ja diesen Superfight hier mit Figueiredo und Brent Moreno und Cody Garbrandt will irgendwie runter und ja, so ein Hin und Her. Aber ja, Askar Askarov steht nicht 13-0-1 oder so?
12-0 meine ich sogar. Ja. Oder ein No-Decision hier, ein Draw oder so, ein Unentschieden hat er, glaube ich, gehabt. Aber ein Unentschieden hat er gehabt. Und er ist auf der Rangliste auf 3. Also wenn der das Ding jetzt gewinnt gegen Benavides, dann ist dein nächster Kampf im Normalfall ein Titelkampf.
Ja, ja, guck mal, sein Split Draw war sogar gegen Brent Moreno.
Ah, interessant.
Das war sein UFC-Debüt.
Wahnsinn. Also hier auch ein interessanter Kampf. Und ich glaube, über Dominic Cruz brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Der hat ja fast schon Legendenstatus. Leider viele Verletzungen, jetzt auch in die Jahre gekommen. Mich wundert es, dass er überhaupt noch kämpft.
Er hat ja eigentlich einen ansehnlichen Job hier als Kommentator und Experte. Hat er eigentlich nicht mehr nötig zu kämpfen, ne? Er braucht ja keinem mehr was beweisen, er war ja der Champion.
Das stimmt, er hat eine super Karriere hinter sich, er war lange Zeit sehr dominant. Da hat ja da wirklich ja, tolle Kämpfe hingelegt. Ich weiß nicht, ob sein Stil und seine Art zu kämpfen noch ausreicht, um da wirklich bei den Top-Leuten mitzumachen. Wir haben ja gesehen, wie Henry Cejudo ihn zerlegt hat. Das war schon sehr beeindruckend.
Ja. Dann war ja, der Referee schuld.
Ja, weil der betrunken war, genau.
Und nach Tabak gerochen hat.
Aber Dominic Cruz sah natürlich, als er am Boden lag, auch aus wie angesoffen. Ne? Das war so ein brutales Knie, meine ich, ne?
Ja, ja. Es war aber auch richtig stark. Ey. Gegen Cejudo darfst du ja auch verlieren.
Ja, auf jeden Fall. War zweite Runde. Und auch hier muss man natürlich sagen, er hat halt auch wieder lange Pause gehabt, Dominic Cruz. Überleg mal, du hast 4 Jahre Pause und dann kommst du gegen einen und man kann ihn mögen oder auch nicht, aber kämpfen kann der definitiv, ein Henry Cejudo. Dann kommst du nach 4 Jahren kommst du gegen einen Typen, der absolut in der Prime ist, auf dem höchsten Level seiner Leistungsfähigkeit, der sich von jedem Kampf gesteigert hat. Cejudo ist von Kampf zu Kampf stärker und besser geworden. Und dann gegen den zu verlieren, das ist ja vollkommen okay. Und ich glaube, der ist auch noch relativ kurzfristig angesetzt worden, der Kampf für Dominic Cruz.
Ja, ist, glaube ich, Jose Aldo ausgefallen damals. Ich bin mir nicht sicher.
Irgendwas war da. Und deswegen, ich bin gespannt, was er noch drauf hat, was er noch leisten kann. Ich befürchte aber, der macht einen Kampf und dann verletzt er sich wieder und dann war es das. Der Körper von ihm ist einfach Schrott. Der hat ja eine Krankenakte, die ist ja...
Ja, das stimmt.
Alles dabei und ich glaube, der Körper ist einfach ja, kaputt. Aber ich freue mich drauf. Also ich sehe ihn gerne, ich finde ihn gut und ich werde mir den Kampf auf jeden Fall anschauen. Gott sei Dank habe ich den Fight Pass von der UFC. Fahre mir das rein. Und wie gesagt, er ist, in meinen Augen hat er schon so ein bisschen Legendenstatus. Man darf auch nicht vergessen, der hat Demetrius Johnson hat er auch geschlagen, ne?
Boah, ja. Mighty Mouse.
Genau, das muss man sich immer mal vor Augen halten. Also der Junge oder der alte Dominic Cruz, wie auch immer. Der hat schon einiges geleistet. Wie du schon sagst, eigentlich müsste er sich das gar nicht mehr antun. Aber er hat wohl Bock drauf. Das wird wohl der Grund sein.
Ja. Bleibt abzuwarten, wer sich schlagen wird. Ja, ein guter Fight. Krass, dass er auf den Prelims ist. Hat mich gewundert.
Ja, aber das ist ja oft so, dass die UFC in die Prelims einen Top-Fight setzt, die Leute nochmal anzuheizen. Dass wenn du jetzt vorm Fernseher sitzt, du schaust das im Free-TV und denkst dir, Alter, geil, du bist richtig angefixt und dann willst du natürlich noch mehr sehen und unter Umständen kaufst du halt dann noch ein Ticket für die Main-Card, ne?
Ja, so sieht es aus. Samstag auf Sonntag ab 4 Uhr, ne?
Ja, klassische Zeit wieder.
Ja, ich würde sagen, ich freue mich doch.
Ja, riesig. Ja, Carsten, das war jetzt schon ein langer Podcast. Ich glaube, eine Sache wollten wir noch ganz kurz ansprechen. Da konntest du leider nur verspätet ein Video zu machen.
Shimaev, ne?
Genau.
Ja, zurückgetreten und dann vom Rücktritt wieder zurückgetreten. Das war scheinbar eine Kurzschlussreaktion von ihm, laut Dana White. Dana White sagte, er war da sehr emotional und hat das nicht so gemeint.
Ja, es interessiert einen manchmal schon, was da hinter den Kulissen passiert. Ich hoffe nur, er ist nicht wirklich schwer krank, dass er wirklich gesund ist. Weil man hat es halt schon oft gehört, ich habe es auch schon bei mir gehabt, bei Sportlern, die ich coache, die ich betreue, die halt so eine Grippe übergangen haben, waren dann noch nicht komplett gesund, haben dann trainiert und haben durch dieses Training und durch diesen Grippevirus, da gab es noch kein Corona, eine Herzmuskelentzündung bekommen. Und das Herz war dann in so einer Mitleidenschaft gezogen, dass sie nie wieder Wettkampfsport machen konnten.
Ja, das ist traurig.
Blöd, wenn Chimaev sowas passiert ist, dass er ein Coronavirus hatte, was ja auch eine gefährliche Erkrankung ist. Ähnlich wie ein Grippevirus kann das natürlich auch aufs Herz gehen etc. Und dann kann das durchaus das Ende der Karriere eines Kämpfers sein, wenn die Herztätigkeit nicht mehr die alte ist. Und ihm wäre es ja zuzutrauen. Er natürlich gesagt hat, ich muss jetzt trainieren. Er hat natürlich Druck, er muss die Termine einhalten. Du bist noch nicht zu 100% auskuriert. Du fühlst dich natürlich relativ gut, aber du hast den Virus noch im Körper, machst dann intensives Training und dann kann es halt zu so Herzerkrankungen kommen. Ich hoffe, dass ihm das nicht passiert ist.
Ah, das stimmt. Das kann man nur hoffen. Da stimme ich dir voll und ganz zu.
Ja, und dass er wirklich zu 100% genesen ist. Natürlich will ich auch sehen, wie es mit seiner Karriere weitergeht. Ja. Unabhängig davon, ob ich nun Fan bin oder nicht, halte ich ihn durchaus für ein Riesentalent. Und ja, spannend halt zu sehen, wie es weitergegangen wäre mit seiner Karriere. Nur jetzt kann man halt auch mal wieder sehen, was haben wir gehypt, was haben wir uns gefreut. Man hat ihn schon in den Himmel gehoben. Und wie schnell so eine Karriere bei einem Kämpfer wieder zu Ende gehen kann. Also es ist manchmal unglaublich und der Teufel ist ein Eichhörnchen. Schlimm, wenn sowas dann passiert. Also da kann man mal sehen, wie so eine Karriere auf einmal so einen Knick bekommt. Ne? Wie bei anderen Leuten auch, die schwer verletzt waren. Siehe, wir hatten das Gespräch anfangs, Thiago Santos. Ne?
Ja, oder ja, auch ein Tony, wobei bei Tony, da kommen ja mehr Dinge dazu. Aber das, sowas
auch
passiert.
Wenn ich psychische und körperliche Erkrankungen, Dominic Cruz, ständig verletzt gewesen. Also wir haben unheimlich, Cain Velasquez.
Gustafsson auch, ja.
Gustafsson, Michael Bisping, Auge verloren. Also du hast so viele Kämpfer, deren Karriere eine Achterbahn war, durch halt Verletzungen, durch Krankheiten. Und das sind es nur die wir wissen. Es sind noch viel, 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 viel mehr, wo du das erst später erfährst oder im Nachhinein erfährst, welche gesundheitlichen Probleme die hatten. Es ist ein harter Sport. Also deswegen allergrößten Respekt für jeden, der da in den Käfig geht und so eine brutale Leistung bringt.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Dann würde ich sagen, blick mir mal gespannt aufs Wochenende, blick mir gespannt auch auf die Zukunft von Hamza Chimaev. Und das Schlusswort, Matthias, das gehört natürlich wie immer dir.
Ja, also wir müssen auch am Wochenende eine brutale Leistung bringen auf unserem Sofa. Ja. Das wird eine echte Herausforderung für unsere Nerven. Ich bin mega gespannt, ich freue mich drauf. Und genauso wie ich mich auf das Wochenende freue, freue ich mich auf den Talk, den wir danach haben werden. Ich glaube, unser nächster Podcast wird auch ein richtig spannendes Ding, wo wir uns dann gegenseitig zerfleischen werden. Mhm. Wobei, diesmal waren wir uns ja sehr einig, was die Voraussetzungen betrifft. Ich glaube, lediglich beim Kampf Petr Yan gegen Aljamain Sterling waren wir unterschiedlicher Meinung.
Mhm.
Und da bin ich jetzt noch nicht mal so weit weg von dir. Ich musste mich halt nur irgendwie festlegen. Spannend, spannend. Also da können alle Kämpfe wirklich, mal abgesehen von Amanda Nunes, absolute Highlights werden. Und wir werden es im nächsten Podcast besprechen. Also ihr müsst unbedingt wieder einschalten. Am besten ihr besagt allen Bekannten, Freunden noch Bescheid, dass die diesen Podcast nochmal anhören vor dem Wochenende und dass sie dann unbedingt die nächste Folge anhören, weil noch spannender kann ein Kampfsportwochenende nicht werden. In diesem Sinne, ich freue mich drauf. Vielleicht hören wir schon nachts voneinander, Carsten, wenn wir beide wieder am Posten sind auf Instagram.
Genau.
Und mal auf unsere Stories. Wir sind da immer fleißig dabei. Warnung nur, falls ihr das Event nicht live schaut, nicht, dass wir da am Spoilern sind oder so, wenn wir dann nachts voller Aufregung hier unsere Instagram-Stories machen. Also dann solltet ihr nicht reinschauen in unsere Stories. Also, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.